Guten Morgen miteinander. Ja, wie haben sich vor 2000 Jahren die Ereignisse in Jerusalem überschlagen in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade drinnen stehen, vor einer Woche, Palmsonntag, der Einzug von Jesus, Volk hat ihm zugejubelt, Hosianna, gelobt sei, der da kommt. Und er ist der Retter, er ist der Messias, sie haben seine Wunder gesehen. Sie sind gespissen worden, vielleicht mit diesen 2 Fischen und 5 Brötchen. Und sie haben Wunder gesehen, kurz vorher noch wieder Lazarus aus dem Grab rausgekommen ist. Und das hat sich umgesprochen, das hat sich sowas von umgesprochen. Jesus, wir können sagen, ist in der damaligen Zeit wirklich ein Star gewesen. Er ist bekannt gewesen. Und nachher kommt der Karfreitag. Einfach das Unbegreifliche, das absolut Unbegreifliche. Wir haben ja letzten Sonntag einen speziellen Sonntag gehabt. Im Kanton Bern. Wow-Sonntag. Und wenn wir Wahlen haben und Abstimmungen, dann reden wir von Abstimmungssonntagen, von Wow-Sonntagen. Und ich habe den Karfreitag umbenennt, ihr seht es schon hier, zum Wahlfreitag. Es ist ein Wahlfreitag und ihr werdet sehen, warum dass ich das so nenne. Ich lese den Text zusammengefasst aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 27. Es ist eine Zusammenfassung. Ihr könnt, wenn ihr den ganzen Text wollt, lesen, und das ist immer gut, wenn man den ganzen Text liest, vielleicht auch heute Nachmittag oder so lesen, in einer ruhigen Zeit. Als Jesus vor Pilatus, dem römischen Gouverneur, stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden? Und letztendlich, auch wenn viele andere Anklagepunkte sind, wo es darum geht, dass Jesus da hier gesagt soll haben, dass er den Tempel, das ist ja ein völliges Missverständnis gewesen, wird abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen, da hat er ja von seinem Leib gesprochen, das wissen wir. Aber das haben sie ihm ja zur Last gelegt und da ist ein riesen Dohu a Bohu gewesen, was sie ihm alles vorgeworfen haben. Aber das ist Kernfrage. Das ist die Kernfrage, die hier der Pilatus ausspricht. Bist du der König der Juden? Bist du der Messias? Bist du der Sohn Gottes letztendlich? Der verheißen ist, der soll kommen. Und Jesus, wenn er das immer gemacht hat und immer wieder dazu gestanden ist, wenn es um diese Frage ist, du selbst sprichst es aus. Die führenden Priester und Ältesten brachten Beschuldigungen gegen ihn vor. Aber er verteidigte sich mit keinem Wort. Und jetzt ist schon mal interessant, dass er zu all den Beschuldigungen, die hier vorgebracht werden, nichts sagt. Er tut sich nicht verteidigen. Er sagt kein Pieps. Er könnte sich ja verteidigen, was ihm alles vorgeworfen wird und wie er das gemeint hat und wie das missverstanden wird und dass die Züge hier, die vorgebracht wurden, die ja falsch sind, die haben sich ja widersprochen, die Züge, dass die falsch aussagen. Aber nein, er sagt nichts. Mit keinem einzigen Wort hat Jesus sich verteidigt. Außer eben, wenn wir noch einmal zurückgehen, dort hier, bist du der König? Dort hat er etwas gesagt. Ja, du sagst es. Das ist ihm wichtig gewesen. Um das geht es. Das ist keine Frage. Nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen Gefangenen freizulassen pflegte, den das Volk selbst bestimmen durfte. Und jetzt merkt ihr, warum dass ich Wahlfreitag geschrieben habe. Es geht um eine Wahl. Es geht tatsächlich an diesem Freitag um eine Wahl. Und das Volk darf bestimmen. In diesem Fall. Damals war es gerade ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis. Er hieß Jesus Barabbas. Auch hier eine kurze Erklärung. Jesus war damals, zur damaligen Zeit, ein gängiger Name, wo viele Kinder gesagt haben, vielleicht so wie heute viele Kevins heißen und so weiter. Und im Moment gerade Noahs. Aber damals haben sehr viele Jesus geheißen. Also das ist jetzt mal nicht etwas ganz Spezielles, aber der hat jetzt Jesus Barabbas geheißen. Ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte, wen soll ich euch freigeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias? Das hat der Pilatus kapiert, um wen das es hier soll gehen, der Messias, der Retter. Denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Das hat der Pilatus, der sonst über Leichen geht und gegangen ist, das weiss man aus der Geschichte, das war ein furchtbarer Mensch, der Pilatus. Der kommt hier fast ein bisschen zu gut weg in dem Ganzen. Obschon er überhaupt nicht gut ist und auch nachher das Verurteilen und sondergleichen. Aber er will sich ja irgendwo für den Jesus noch einsetzen, oder? Das kann man ihm noch zu gut haben. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesus zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wen von den beiden soll ich euch freigeben, antwortete die Menge, Barabbas. Ein Wahl wird getroffen. Ein Wahl, und er stellt hier wirklich die Leute zur Wahl. Also er sagt, dir sei gefragt, dir könnt sagen. Und was soll ich mit Jesus tun? Fragt er auch wieder die Menge. Und wieder fällt der Wahl. Ans Kreuz mit ihm, riefen sie alle. Sie alle, die Grossteil, oder dabei waren, bei all dem, was Jesus da hat, der Grossteil, bei denen, die gerade noch ein paar Tage vorher ihre Kleider vor ihm aus, auf die Erde geworfen haben, dass der Jesus können drüber gehen konnte. Wahlfreitag. Es sind zwei Wahlmöglichkeiten. Ich möchte das einfach mal ein bisschen gegenüberstellen. Es sind zwei Wahlmöglichkeiten gesehen, und es geht letztendlich um Freiheit oder Verurteilung. Einer kann frei kommen und dieser wird verurteilt. Das war die Wahlmöglichkeit. Es waren zwei Plätze frei. Einer am Kreuz und einer zur Freiheit. Zwei freie Plätze. Und es gab zwei Kandidaten. Zwei Kandidaten, die für die zwei verschiedenen Plätze müssen herhaben. Und das eine war der Jesus Barabbas und Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, der so viele Wunder da hat, der so viel Gutes da hat, der so bekannt war, der so viele, und vor allem die religiöse Elite in Jerusalem hat sollen genau merken, wer das ist. Kommt aus Nazareth, geboren in Bethlehem. Wo macht er im See, in Galiläa, macht er die grössten Wunder? Er wird blindes Augenlicht geben. Er wird machen, dass Gelähmte wieder laufen können. Er wird Stumme, dass sie wieder reden machen können. Er wird die Wunder tun. Und sie hätte es erkennen ja. Sie hätte es erkennen. Das ist nicht wirklich. Da passt jede alttestamentliche Voraussage auf den Jesus zu. Und nein, sie verklagen ihn. Und es geht um einen freiwerdenden Platz am Kreuz. Für den Barabbas sagen sie Freiheit. Und der Pilatus stellt die Frage, die sich auch heute Morgen hoffentlich jedem Menschen, ich würde es mir wünschen, würde stellen. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, dass er der Messias ist? Was soll man mit dem machen? Was fühlen wir mit ihm an? Und die Leute damals sagen ans Kreuz mit ihm. Sie treffen eine Wahl. Sie treffen eine Entscheidung. Furchtbar. Und es gibt eine überwältigende Wahlmehrheit, oder? Das ist nicht immer so. Manchmal wird es ganz knapp, die Wahlmehrheiten. Manchmal ist das ja so haarscharf. Aber hier ist es eine überwältigende Mehrheit. Es war ein furchtbarer Wahlkampf. Und es war eine furchtbar schlimme Wahlmanipulation, die hier stattgefunden hat. Und es kommt zum folgenschwersten Justizirrtum in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und da bin ich überzeugt, ich kann das mit Überzeugung sagen, das ist der allerfurchtbarste Justizirrtum, was je gegeben in der ganzen Menschheit. Es hat viele gegeben, aber das ist der allergravierendste und vor allem der folgenschwerste gewesen. Und wir werden noch sehen, folgenschwer auch im Sinn von positiv. Weil Gott es immer so machen kann, dass auch das Furchtbare wieder etwas Gutes werden kann. Dann steht da hier die Priester und die Ältesten, ich sage es noch einmal, die, die es hätten sollen wissen und die es eigentlich auch gewusst haben. Weil die Weisen aus dem Morgenland kamen und gefragt haben, wo soll denn der neue König geboren werden? Haben genau die Leute gesagt, in Bethlehem. Aber sie sind selber nicht gegangen. Also, das sehen wir haben genau die Schrift, die ja die Schrift auswendig kennt. Die haben genau gewusst. Und sie hätten es erkennen müssen, sie haben es nicht erkannt. Und sie überreden das Volk. Sie überreden das Volk. Was für eine Tragödie spielt sich denn hier ab? Zuerst gehen sie ja irgendwelche Leute kaufen, angefangen beim Judas und dann natürlich Züge, die sie gekauft haben, und Geld gegeben haben, dass sie falsch aussagen gegen Jesus. Und wo dann irgendwie der Pilatus gemerkt hat, die sagen da hier, das ist irgendwie, das verhebt nicht das Ganze. Und dann haben sie gemerkt, ui, jetzt kommt es schwierig raus. Jetzt tut er den Barabbas und Jesus zur Wahl vorschlagen, dass einer so frei geworden werden. Und es ist ja ein Hin und Her gesehen. Es war ein bisschen ein Hick und Hack gesehen dort hier. Und auf jeden Fall in dieser Zeit, das haben die Schriftgelehrten genutzt, das Volk richtig einzuhelfen. Hey, unbedingt Freilassung von Barabbas. Ich weiss ja nicht, wie sie das genau gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie gesagt, hey, das ist ein furchtbarer Verführer, der Jesus. Weil es ist ja in der damaligen Zeit, vielleicht muss man da ein bisschen ausholen, ist ja so gesehen, dass eigentlich man die Freiheit der Römer ja sehnlichst erwartet hat. Das Volk ist jetzt sowas gelitten. Und für die Pharisäer ist es klar gewesen, wie dass Gott sein Volk wieder segnet und dass sie zur Freiheit kommen. Man muss die Gesetze vom Alten Testament peinlichst genau einhalten. Dann wird Gott uns wieder segnen. Man muss die ganzen religiösen, kultischen Sachen aufs Genaueste einhalten. Dann schaffen wir es, dass Gott uns frei macht von den Römern. Und dann hat es einen anderen Zweig gegeben, dass sie Freiheitskämpfer waren. Die wollten mit Gewalt Freiheit schaffen. Und zu denen hat der Barabbas gehört. Freiheitskämpfer, die nicht davon zurückgeschreckt sind, auch mal einen römischen Soldat umzubringen. Und dann hat es eben Jesus gegeben. Jesus, der ganz etwas anderes gelehrt hat. Er, wo der Messias in Person war, der Sohn Gottes. Und jetzt hat das Volk, also die führenden Priester, das Volk überredet, hey, ihr müsst unbedingt Freilassung von Barabbas fordern. Und darum, wo der Gouverneur, der Pilatus, noch einmal fragt, wen soll ich euch freigeben? Die ganze Menge, ich frage mich, hey, ist denn hier nicht auch einer dabei gewesen, der gesungen wurde? Es waren doch hier nicht Leute gewesen, die irgendeine Angehörige vom Lazarus, der aus dem Grab rausgekommen ist, ist da keiner aufgestanden und hat gesagt, aber Herr hat das und das gemacht. Nein, das heisst, die ganze Menge schreit ans Kreuz und vor allem Barabbas soll freikommen. Und jetzt haben wir noch eine Stimmenthaltung, oder wir können fast sagen, der Aufruf zur Stimmenthaltung. Die neutrale Stimme im Ganzen nennen. Und das ist die Frau von Pilatus. Sie sagt, hey, ich hatte diese Nacht einen ganz schlimmen Traum gehabt, einen Albtraum, wegen dem Jesus. Und es ist ihr Gerechte. Und das finde ich mega stark von ihr. Dass sie hier ihren Mann ausrichten lassen. Hey, der, der hier du darüber zu richten hast, das ist ein gerechter, das ist ein guter Mensch. Die hat vielleicht auch gehört, man muss es einfach wissen. Das hat sich ja umgesprochen, was der alles gemacht hat, wie viel Gutes das er da hat, wie er Niederdrückte aufgerichtet hat. Wie, ja, er war nicht nur ein Dr. Med, er war auch ein Psychiater, er hat Menschen aufgeholfen. Und das hat sich umgesprochen. Sie sagt, er ist unschuldig, aber dann kommt etwas, das ist eigentlich... Es zeichnet sich ein bisschen für unsere Gesellschaft, für viele Menschen ab. Viele Menschen haben keinen Zweifel, dass Jesus gelebt hat und sehr, sehr viel Weises und gesagt hat und sehr, sehr viel Gutes getan hat. Das war eine gute Person. Kein Zweifel. Aber sie gehen mit der Frau von Pilatus einig, habe nichts mit ihm zu schaffen. Das geht ihnen nicht an. Lob Finger davon. Ah, wird nur nicht extrem. Hey, lob Finger davon. Stimmenthaltung. Stimmenthaltung. Das ist auch eine Wahlmöglichkeit. Und sie trifft hier eigentlich den Aufruf an ihren Mann, tu dich der Stimme enthalten. Und er tut ja nachher auch noch symbolische Handlung, ist ein riesen Tumult, tut seine Hände dann in Unschuld waschen, sagt, hey, weisst du was, dir habt es wollen, mir geht ja das nicht an, dir habt es entschieden. Das ist dann seine Haltung. Er versucht zwar noch einmal, sich in der Menge Gehör zu verschaffen, aber die Menge ist so aufgebracht, sie schreien umso lauter, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Das ist sowas von fatal. Das ist eigentlich so etwas Gewaltiges, was hier, die Wahl, die hier getroffen wird für Jesus, für das, was der Platz, den er einnehmen soll. Und die Wahlentscheidung ist dann, Jesus soll ein Kreuz. Sie gaben nicht nach, steht da hier. Die haben sich einfach nicht beruhigen lassen. Die haben nicht auf Pilatus gelassen. Mit aller Macht forderten sie, Jesus soll gekreuzigt werden. Das ist das Volksmeer. Das Volksmeer. Wir haben jetzt gesehen, wer ist denn das oder wer sind denn die zwei gewesen? Und da möchte ich mal Gemeinsamkeiten von diesen zwei ganz unterschiedlichen Wahlkandidaten zeigen. Es hat ideelle Gemeinsamkeiten gegeben. Beide zusammen, haben sich für Freiheit vom Volk eingesetzt. Beide haben überzeugte Anhänger gehabt. Das hat auch der Barabbas gehabt. Er war zwar schon verurteilt, er war ein verurteilter Mörder und Räuber, ist im Gefängnis gehockt, aber er hat natürlich auch seine Anhänger gehabt. Wir müssen es denen immer zeigen. Aber Jesus hatte ja auch seine Anhänger gehabt. Das haben wir ja gesehen am Palmsonntag. Und beide haben sich eigentlich ein Ziel gehabt. Freiheit vom Volk Israel. Und beide sind hier wegen Gleichliegen angeklagt. Aufruhr. Und Jesus, von ihm wissen wir, hat ja gar nicht Aufruhr stiften. Das haben sie ihm vorgeworfen. Und das hat einen bestimmten Grund gehabt. Weil sie haben gewusst, lieber Pilatus, wenn wir sagen, er hat das Volk auffordert, gegen Kaiser zu handeln, er sagt, er ist der König, dann musst du handeln. Sonst, lieber Pilatus, bist du schnell deines Amtes weg, das melden wir dir auf Rom. Das melden wir dir. Und er gewusst, hier stehe ich unter Druck. Er ist gewaltig unter Druck gestanden. Beide sind wegen Aufruhr angeklagt. Beide stehen vor dem Gericht. Vor dem Pilatus. Und beide haben ihr Leben riskiert. Mit dem, wo sie jetzt stehen. Und dann gibt es die ideelle Gemeinsamkeit. Auch die finden wir. Das ist erst einmal die namensmäßige Gemeinsamkeit. Ich glaube, das ist nicht von ungefähr. Die namensmäßige Gemeinsamkeit Jesus Barabbas oder Jesus, von dem man sagt, der Messias. Jesus bedeutet, das wissen wir ja, Jeshua, das bedeutet ja einfach Heil oder Rettung. Das bedeutet der Name, wunderbarer Name, wird übrigens in Spanien immer noch auch für Kind gebraucht. Jesus, Heil oder Rettung. Barabbas. Der Name Barabbas heisst, Bar bedeutet Sohn und Abba, das kennen wir ja, Vater. Das heisst, Sohn des Vaters. Sohn des Vaters. Das heisst, Jesus, Retter, Heil, Sohn des Vaters. Beide heissen gleich. Beide heissen gleich. Aber da gibt es den Jesus Messias, der Messias. Er ist auch Sohn des Vaters, des himmlischen Vaters von Gott. Und er ist der Messias, der Gesalbnik von Gott, vom Vater, vom himmlischen Vater, um jetzt wirklich Rettung und Heil auf die Erde zu bringen. Und dann gibt es einen himmelweiten Unterschied von Absicht und Leistungsausweis. Nehmen wir zuerst den Jesus Barabbas. Und dann Jesus Christus, der Sohn vom himmlischen Vater. Jesus Barabbas hat Freiheit wollen von der Besatzungsmacht der Römer, die ja eine furchtbare Besatzungsmacht war. Das sehen wir schon nur eben in dieser Foltermethode vom Kreuz und vom Auspeitschen und so. Und von der Zahl, die sie genommen haben vom Volk Israel. Einfach die Volk Israel wirklich, die Juden sowas von ausgenommen. Und der Jesus Barabbas war ein Gewalttäter. Es gibt andere Schriftzeugnisse, die das ganz klar belegen. Er war ein Gewalttäter, er war ein Volksaufrührer, er war berüchtigt gewesen, er war ein Räuber und ein Mörder gewesen. Er war wirklich ein Mörder gewesen. Und Jesus war nur einfach sein Name gewesen. Retter, Heil. Und vor allem, er war schuldig gewesen. Er war schuldig gewesen. Er war bereits verurteilt gewesen. Er war verurteilt gewesen im Gefängnis. Und dann haben wir Jesus Christus auf der Gegenseite. Seine Absicht. Und dass er immer wieder den Leuten auch zugesprochen hat, dir sind deine Sünden vergeben. Das kann nur Gott. Und das war seine Absicht gewesen, von Anfang an schon vorausgesagt im Alten Testament. Er wird kommen, um uns zu retten. Um unsere Schuld von uns zu nehmen. Er war einer gewesen, der Nächstenliebe praktiziert hat. Nur Nächstenliebe. Er mit ihm nichts vorwerfen können. Nichts. Er hat so viel Wunder getan, so viel geheilt, so viele Menschen, die gebeugt waren, hat er wieder aufgerichtet, hat er wieder Mut zugesprochen. Er war ein Friedensstifter. Er war der Mittler zwischen Gott und Mensch. Er war der Lebensspender und nicht ein Lebensnehmer, ein Lebensspender. Und Jesus, der Name Jesus, ist der Namensinhalt hat auf ihn als Person zugetroffen, nämlich er ist der Retter. Er ist der Retter. Das ist nicht nur ein Name. Er ist der Retter. Er ist das Heil. Er ist der Heiland, der Heilsbringer. Und nur er. Und er war ein sündloser Mensch. Nie etwas Sündiges gemacht. Er war Gott und er war unschuldig. Das ist eigentlich der Kern. Der eine ist schuldig, zu Recht schuldig, und zwar schlimmer Taten. Und dieser Jesus, der Messias, unschuldig. Und darum das unbegreiflichste, das schockierendste Wahlergebnis. Und die zwei völlig unterschiedlichen Amtsplätze, die zu vergeben waren. Also schon gesagt, wen soll ich freigeben und was soll ich mit Jesus machen, wo der Messias genannt wird, gib Barabbas frei und lass Jesus, den Messias, kreuzigen. Das waren die zwei Plätze. Das Volk tut sich klar positionieren, trifft eine klare Wahl. Zum Leben, der Barabbas, der Schuldig, der Mörder, der furchtbare Gewalttäter, der berüchtigt war. Und zum Tod, wohlverstanden zum Tod am Kreuz, zum schändlichsten aller Tode, Jesus Christus, der Sohn vom himmlischen Vater. Mit dieser Wahl ist das eintreten, ist genau das eintreten, was der Tod von Jesus so einzigartig macht. Nämlich, Jesus ist ja der Sohn vom himmlischen Vater. Das bezeugt die Bibel. Und er hat es durch seine Taten bezeugt. Jesus, der Sohn vom himmlischen Vater, stirbt stellvertretend für einen eigentlich verlorenen Sohn. Für einen Barabbas. Anstelle des Barabbas. Und der kann leben. der Gewalttäter, der Schuldige, der wird entlassen, wird in die Freiheit rausgelassen. Er heisst bis jetzt einfach Barabbas, Sohn des Vaters. Und er, kommen wir noch darauf zurück, hat die Möglichkeit, Sohn des himmlischen Vaters zu werden. Und das stehen wir an einem Knackpunkt von dieser ganzen Geschichte. Ich würde so gern hier lesen, wie es mit dem Barabbas weitergegangen ist. Und das lesen wir nicht. Und darum kann ich das nicht reinlegen. Wir können mutmassen. Wir können natürlich mutmassen. Wir können die Geschichte ausdenken. Und das habe ich gemacht. Ich stelle mir vor, wie irgend der Barabbas Schritte gehört hat in seinem Kerker, in Haut, Feucht. Ich stelle mir das einfach so vor, schlimme Zustände. Und dann gehört er die Schritte. Und er hat jederzeit damit rechnen, dass jetzt kommt, und er hat ja gewusst, an dem Karfreitag dort hier, es werden wieder Mörder und Verbrecher hingerichtet. Und wenn kommt der Moment, wo meine Gefängnistür aufgeht und der Gefängniswärter oder die Soldaten mich rausholen, päckeln und ich nachher auspeitscht werde und nachher ans Kreuz genagelt werde. Und er hat die Schritte gehört und dann kommt der Gefängniswärter, macht die Gefängnistür auf und er zuckt zusammen. Und dann sagt er ihm, du kannst gehen. Du kannst gehen. Du bist frei. Und er, hä? Was heisst das? Frei? Wieso frei? Ja, schau, es war so gewesen. Und er hat ihm das erzählt. Und ich bin überzeugt, auch der Barabbas im Gefängnis hat bereits vernommen. Das ist wirklich, Jesus ist wahnsinnig bekannt gewesen in der damaligen Zeit. Er hat gewusst, wer Jesus ist und was er gemacht hat. Und hat wahrscheinlich auch vernommen, dass er sagt, er ist der Messias. Er hat von all diesen Taten gehört. Und da geht das Kreuz. Das Volk hat gewählt. Das Volk hat ihn für die Freiheit gewählt. Und hat ihn für den Tod das Kreuz. Du gehst an seiner Stelle, eigentlich wirst du frei. Und du bist frei. Und du kannst nicht noch einmal angeklagt werden. Du bist wirklich frei. Wow. Wir sehen, wie ist die Situation vorstellt. Das ist die Situation für den Barabbas. Ich würde so gerne lesen, dass der Barabbas, übrigens nicht zu verwechseln mit Barnabas, der später kommt, darum, also das ist dann nicht der gleiche, aber ich würde so schön lesen, dass jetzt der Barabbas zum Jünger von Jesus ist worden, zum Apostel wäre, oder anstelle vom Judas und so. Das wäre so das Happy End in dem Ganzen innen, oder so. Ah, das ist jetzt der Nachfolger. Aber es bleibt einfach offen. Die Bibel lässt es offen. Ich denke, es ist, bleibt gewusst offen. Vielleicht ist er da zum Kreuz gegangen nachher. Vielleicht hat er sich die Szenen angeschaut. Der hängt, dort müsste ich hängen. Hat er vielleicht hochgeschaut? Hat er Jesus gesehen? Hat vielleicht noch zugeschaut? Es ist alles möglich. Wir wissen es nicht. Es bleibt einfach offen. Hat vielleicht zugeschaut, wie er einem anderen noch vergeben hat. Und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der Eint, der um Gnade bittet hat. Vielleicht hat er das alles gesehen. Aber ich bin überzeugt, eins hat er auf jeden Fall, da bin ich überzeugt, er hat mitverfolgt, wo plötzlich die Schar von diesen Anhängern von Jesus mehr und mehr sie worden und was dort hier gegangen ist. Er hat das ja mitbekommen, was sich da hier alles entwickelt hat. Ob er zum Glauben gekommen ist, wissen wir nicht. Wie er mit dem umgegangen ist er vergangen in seiner Schuld, dass er weiss, ich bin eigentlich frei gekommen, nur weil jetzt der Unschuldige, der Gute, Jesus hat müssen sterben. Und das kann ja auch passieren, dass er in dem innen kaputt gegangen ist. Oder hat er das können erfassen und annehmen? Aber schaut, es lässt es offen, und ich glaube, es lässt es offen, dass wir uns die Frage stellen. Wir. Weil es ist unsere Frage. Die Fragen, die hier gestellt werden, in dieser ganzen Geschichte, sind unsere Fragen. Am Wahlfreitag, sprich Karfreitag, hat Gott nämlich eigentlich die Wahl getroffen. Und zwar für dich und für mich. Gott hat die Wahl getroffen. Wir lesen so ganz kurz, Da haben Legionen von Engeln gewartet, dass Gott ihnen den Auftrag gibt, einzugreifen. Und Gott gibt den Auftrag nicht. Wir lesen, dass Jesus nichts zu seiner Verteidigung vorgebracht hat, dass er geschwiegen hat. Hätte er ja können. Vielleicht wäre das ganz anders herausgekommen. Nein, da ist eine Wahl getroffen worden. Und die Wahl ist, da bin ich persönlich überzeugt, im Garten Gethsemane getroffen worden. Dort sagt nämlich Jesus, die Wille soll geschehen, wenn es möglich ist, soll der Kelch vorbeigehen. Aber wenn es möglich ist, soll der Kelch doch bitte vorbeigehen. Vater, aber die Wille soll geschehen, die Wille soll geschehen. Und der Wille von Gott ist, dass Jesus Christus, und das glaube ich, gerade wenn wir jetzt im Hinblick aufs Abendmahl darüber nachdenken, ich glaube, der Kelch, wo Jesus dort hier, von dem Kelch redet Jesus, ich glaube, dass es der Kelch ist, wo Jesus drinnen schaut und er sieht den ganzen Schmutz von der ganzen Menschheit. Die ganze Sündhaftigkeit ist nicht einmal wahrscheinlich in erster Linie darum gegangen, Schmerz am Kreuz. Aber der Sohn Gottes, der Heilige, der nie eine Sünde da hat, schaut hinein in den Kelch und sieht die ganze Verfehlung, die Morde, die Perversion in der Pornografie und all das, die Sünde, Last, der Schmutz und die Ungerechtigkeit. Und er weiss, ich muss das jetzt in mich hineinnehmen. Ich muss den Kelch trinken. Und ich werde zum Sünder dadurch. Ich nehme das auf mich. Und darum wird er zum Sünder. Der Sündlos wird zum Sünder. Das ist er geworden. In dem, dass er die Sünde von mir und von dir auf sich genommen hat. Und von der ganzen Menschheit. Und dort hat Jesus die Wahl getroffen und Gott die Wahl getroffen, in dem Moment, wo er den Kelch genommen hat. Denken wir daran, wenn wir heute den Kelch nehmen. Das war die Wahl gewesen, damit wir heute auch eine Wahl haben. In Römerbrief steht, wer wird es noch wagen? Wer wird es noch wagen? Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat. Ich frage, hast du die Erwählung angenommen? Es ist ein Geschenk. Und dann sind wir erwählt und dann müssen wir nicht noch mit einer Anklage rechnen. Weil und dann sind wir nämlich Sohn des Vaters. 1. Johannes 4, Vers 9. Das hat der Johannes, der ja so tief berührt war von dieser ganzen Thematik, so geschrieben. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, so dass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Der Tag des Gerichts. Da hat einer das Gericht getragen. Einer hat die Schuld auf sich genommen. Einer hat die Strafe getragen. Das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, gesehen. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz mehr. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Das hätte der Barabbas nicht mehr müssen. Weil einer die Schuld getragen hat. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe. Das heißt, der zum Glück nicht, der ist verloren. Aber es heißt auch hier, bei dem fehlt noch etwas, dass die Liebe, das Verständnis, die Erkenntnis noch nicht voll durchgedrückt ist. Sie ist noch nicht wirklich erfasst worden. Lasst uns also einander lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Dann haben wir ein volles Scheckbuch, dann können wir die Liebe. Und erst dann können wir es dann auch weitergeben. Vergebung. Dann wird unser Leben verändert. Ich wünschte mir, dass wir das könnten lesen von Barabbas. Lesen wir nicht. Aber wir können eine Antwort geben. Wir sind die Antwort heute. Darum ist die Frage, was bedeutet das für uns? Haben wir das angenommen? Haben wir die Wahl angenommen? Und vor allem, wie stehen wir dazu? Wie stehen wir dazu? Stehen wir so im Sinn von der Frau von Pilatus, du, ja, das ist ein Guter gesehen, der hat es schon gut gemeint und hat Gutes gemacht. Kannst du keinen davon lassen. Ist eine Möglichkeit. Ist auch eine Wahlmöglichkeit. Das ist eine Stimmenthaltung. Aber das rettet uns nicht. Ganz sicher nicht. Oder wir können es machen wie der Pilatus. Der sagt, das ist nicht meine Entscheidung, ich wäsche meine Hänge unschuld. Das war die andere Schuld. Wegen mir hat Jesus nicht mehr sterben. Das ist auch eine Möglichkeit. Was die Bibel sagt, ist, Jesus hat unsere Strafe, unsere Sünde auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben. Ich kann Gottes Wahl für mich so annehmen, in diesem Sinn. Und nur das muss ich. Es gilt für mich und dich. Nicht der Barabbas ist hier gefragt, sondern mir. Jesus hat sich verteidigen. Jesus hat den Platz räumen. Wäre möglich gewesen. Jederzeit wäre das möglich gewesen. Wir haben ja vor kurzem die Schrift herausgegeben. Es waren nicht Nägel gewesen. Es war nicht die Ohnmacht von Jesus, die ihn doch hier im Kreuz festgehalten hat. Er hat halt nichts mehr machen. Er war angenagelt gewesen. Nein, das wäre jederzeit möglich gewesen. Jederzeit wäre das möglich gewesen, in der Macht Gottes dort hier einzugreifen. Nein, es ist Liebe, es ist die Wahl Gottes gewesen für uns, für dich und für mich. Hey, wenn du willst, hat er gesagt, lass den Bitterkelch an mir vorübergehen. Aber es soll nicht mein Wille geschehen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dort steht in Jesaja 53, Vers 10, es war der Wille des Herrn, dass er, sein Sohn, der Sohn des himmlischen Vaters, leiden muss. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich selbst dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und der Paulus staunt darüber, ja, er staunt mehrmals, aber ich habe einfach jetzt mal die Römerstelle genommen, 8, Vers 30 und die weitere. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Was können wir denn jetzt noch sagen? Er sagt, hey, was gibt es da noch zu? Hey, wenn wir das jetzt verstanden haben, wenn wir das jetzt kapiert haben, was können wir noch dazu fügen? Gott ist vor uns, wer kann da noch etwas, uns etwas anhaben? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Die Aussage hat es in sich. Alles, was dem Sohn gehört, wird er uns schenken in der Herrlichkeit. Alles. Nichts vorenthalten. Und darum, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Und Gott selbst erklärt die für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Da denken ihr ja in 2 Tagen drüber noch. Er ist auferstanden, noch viel mehr. Er ist nicht nur gestorben für unsere Schuld, er hat nicht nur die Strafe, noch viel mehr, heisst es, noch viel mehr. Er ist auferweckt worden. Und ich frage heute Morgen vor dem Abendmahl, und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er ist der Messias? Das ist die Frage. Wir haben eine Wahl. Wir haben eine Wahl und die Wahl hat eine Auswirkung. Und die hat eine gewaltige Auswirkung. Es ist die entscheidendste Wahl. Und ich möchte dir sagen, wenn du sie noch nicht getroffen hast, triff sie. Und wenn du nicht weißt, wie, dann kannst du nachher zu mir kommen. Das gibt keinen schöneren Karfreitag. Weder dass du die Wahl für Jesus triffst. Ein jeder aber prüfe sich selbst und während der nächsten 2 Lieder, die wir singen, können wir uns selber prüfen. Ich werde das nachher nicht noch einmal machen bei den Einsetzungsworten. Wie stehen wir? Wie stehen wir zu dieser Wahl? Wie stehen wir zu dieser Thematik? Amen.